wenn ich in einem Luftschutzbunker in Kiew sitze und dann lese, dass Raketen aus Russland in Richtung Kiew aus Astrachan abgeschossen werden, also aus meiner Heimatstadt, auf meinen Kopf. Das tut natürlich was mit dir. Ne? Also das sind wirklich unwirkliche, surreale Erlebnisse. Freiheit ist ein Thema für die junge Generation und natürlich auch Europa. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Das ist eine Errungenschaft und die muss auch verteidigt werden. Und gerade deswegen sollten wir als Grüne hier gestärkt werden, denn wir sind immer die Stimme, die ein Tick europäischer sind als die anderen. Für uns ist das eben ein Teil unserer DNA.
Am 9. Juni ist Europawahl und wir treten jetzt in die heiße Phase des Wahlkampfs. Auch beim Bündnisgrünen Podcast aus Berlin-Pankow, ein Pott Grünes. Mit dabei ist heute Sergej Lagodinsky, unser Abgeordneter im Europaparlament. Ich bin Jenny Winterhagen, Kreisvorsitzende hier in Pankow und mit dabei ist...
Wie immer Holger Thurm. Und wir freuen uns auf ein gutes Gespräch mit dir, lieber Sergej. Hallo.
Hi, ich freue mich auch total.
Du bist ja bei Ein Pott Grünes ein gern gesehener Wiederholungstäter. Das letzte Mal haben wir mit dir im März 2022 gesprochen. Damals ging es, wie könnte es anders sein, um den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Damals standen wir alle noch frisch unter dem Eindruck dieses Einmarschs. Nun sind 2 Jahre rum und wir haben nach wie vor keinen Frieden. Damals hast du den Angriff als europäische Katastrophe bezeichnet. Das siehst du heute vermutlich nicht anders.
Ja, die Katastrophe geht weiter. Und wir haben immer noch kein Licht am Ende dieses schrecklichen Tunnels des Aggressionskrieges. Das liegt aber nicht an uns, das muss man ja auch so klar sagen, sondern leider bestimmt Russland, wie lange und wie schwer dieser Angriff und dieser Krieg andauert. Alles, was wir tun können, und das versuchen wir, ist Ukraine zu unterstützen. Und das ist, finde ich, weiterhin genauso wie 2022 unserer Pflicht.
Das Thema ist natürlich zu wichtig und wir kommen darauf später nochmal zurück, aber erstmal nochmal ein bisschen zu dir. Du bist ja in der UdSSR aufgewachsen, bist erst mit 17 Jahren nach Deutschland, hast in Rekordzeit Deutsch gelernt, dann Jura studiert, wurdest Rechtsanwalt. Du bist seit 2019 für Bündnis 90 Die Grünen im Europaparlament, Jenny hat es schon erwähnt. Sag uns doch grob, für welche Themen du dich einsetzt.
Na, vielleicht, wenn es mit einem Wort geht, dann würde ich es als Freiheit beschreiben. Ich erinnere mich noch vor ein paar Jahren, eigentlich vor 5 Jahren, als ich kandidiert habe ich das gesagt und alle waren total überrascht und meinen, ein Grüner kandidiert mit dem Slogan für Freiheit, das geht ja gar nicht. Und jetzt stehen wir da mitten in diesem schrecklichen Krieg, mitten in den Debatten um unsere Demokratie und um Freiheitsrechte. Und ich glaube, alle haben verstanden, wie wichtig, wie grundlegend dieses Thema ist. Und dann kann man dieses Thema natürlich herunterbrechen. Es geht natürlich auch um Menschenrechte und auch Schutz der territorialen Integrität, also der Freiheit der Länder, der Nachbarländer der in der EU. Es geht natürlich auch um den Schutz der Rechtsstaatlichkeit. Was bedeutet das innerhalb der Europäischen Union, um Freiheit zu kämpfen. Und es geht auch um den digitalen Raum, denn Freiheit gibt's nicht nur im Analogen, sondern die großen Kämpfe der Zukunft werden wahrscheinlich digital ausgetragen und auch daran arbeite ich.
Sergej, das war deine erste Legislatur im Europaparlament, eine Zeit, in der eine Krise die andere abgelöst hat. Und eine Zeit, du hast es schon erwähnt, in der unsere Demokratie und unsere Freiheitsrechte zunehmend in Frage gestellt werden und untergraben werden. Wir erleben den Aufstieg von antidemokratischen Bewegungen, nicht nur in Ungarn. Was tut die Europäische Union dafür, innerhalb der eigenen Reihen sich für Demokratie einzusetzen und unser System zu schützen?
Ich glaube, wir haben uns innerhalb der letzten 5 Jahre wirklich da sehr gut nach vorne entwickelt. Vielleicht nicht, was die Ergebnisse angeht. Wir haben, wie du ja sagst, sehr viele und vielleicht auch einen Tick mehr Bewegungen, die autoritär oder auch antidemokratisch denken und agieren. Aber wenn ich mich an die Diskussionen vor 5 Jahren erinnere, da waren wir die ersten oder die wenigen, die gesagt haben, diese EU muss auch fähig sein, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie zu verteidigen. Das sah die Kommission damals anders. Sie waren sehr zurückhaltend. Sie vertraten damals noch die Position, dass die EU eher ein gemeinsamer Markt ist und keine gemeinsame Demokratie und gemeinsames demokratisches Feld. Das hat sich geändert. Das hat sich geändert mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, das muss man sagen, der auch ganz klar gesagt hat, nein, das gehört auch zum Pflichtprogramm der Europäischen Union, auch die Rechtsstaatlichkeit. Das war ganz, ganz wichtig für uns alle. Das hat sich geändert mit einer Kommission, die dementsprechend auch mehr insistiert darauf, dass es eben um Artikel 2 geht, also um die Grundfreiheiten der EU. Und das hat sich geändert mit einem Parlament, wo die Grünen auch eine sehr wichtige Rolle gespielt haben und weiterhin spielen, wo wir sagen, Leute, das ist auch die Verantwortung und die Rolle des Parlaments, die Kommission weiterhin in diese Richtung zu zwingen und zu steuern. Denn wenn wir schauen, wie von der Leyen sich positioniert und wie ihre Kommissarinnen und Kommissare sich positionieren, sie stehen natürlich unter Druck der Mitgliedstaaten und sie wissen ganz genau, nächstes Mal, wenn es um die Ukraine-Hilfe geht, dann brauchen sie Orbán, haben wir auch gesehen. Und dann wollen sie ihn natürlich nicht ärgern. Also brauchen wir ein starkes Parlament mit starken, freiheitsausgerichteten Parteien wie die Grünen, die eben sagen, liebe Kommission, wir gucken ganz genau, was du machst. Deswegen haben wir jetzt schon, also habe ich auch sozusagen dazu beigetragen, federführend, die Kommission schon zweimal verklagt darauf, dass sie tätig sein soll, zum Beispiel um diesen Mechanismus, Konditionalitätsmechanismus gegen Ungarn einzuführen. Da war ich damals der führende Berichterstatter, wo wir gesagt haben, liebe Kommission, du hast diesen Mechanismus. Also sozusagen, dass man Geld reduzieren, abschneiden kann für Regierungen, die Grundrechte oder Rechtsstaatlichkeit verletzen, du musst es auch aktivieren. Und die Kommission wollte das nicht. Also haben wir damals und ich im Rechtsausschuss eben die Kommission verklagt auf Untätigkeit. Die müssen tätig werden. Und jetzt haben wir eine ähnliche Situation. Das haben vielleicht die Zuhörerinnen und Zuhörer mitbekommen, diese sehr teure Kaffeepause, die Orbán gegönnt wurde, als es um die Hilfe für die Ukraine ging. Es ging darum, man braucht ja leider Gottes, das müsste man irgendwann ändern, aber man braucht Einstimmigkeit bei solchen wichtigen außenpolitischen Entscheidungen, zum Beispiel Hilfe für Ukraine. Orbán hat sich quergestellt. Er wollte, dass diese Gelder, die wir eben ja gekürzt haben, im ausgezahlt werden, zumindest teilweise. Und das war so ein bisschen ein Deal der Kommission. Er hat die Kommission erpresst und von der Leyen hat gesagt, wir zahlen dir ein paar Milliarden aus. Da ist er dann zu dieser Kaffeepause raus und hat dann nicht ein Veto einlegen können gegen die Hilfe für die Ukraine. Und jetzt sagen wir als Parlament, liebe Kommission, so geht das nicht. Wir helfen dir, indem wir dich verklagen, damit es auch Orbán klar ist, so eine Erpressung ist in der EU nicht möglich, wenn es um Demokratie und Grundrechte geht. Wir schauen, wie es weitergeht mit dieser Klage, aber wir haben das jetzt als Parlament beschlossen. Also wir wollen, und das sehe ich auch so ein bisschen als Aufgabe der Grünen, weil wir ja am aktivsten sind bei solchen Sachen, nicht nur was die Klagen angeht, das ist ja nur ein Teil dessen, aber auch sozusagen eine positive Agenda. Wie stärken wir Demokratie? Wir müssen diesen Druck weiterhin auf Kommission und Mitgliedstaaten aufrechterhalten.
Vielleicht ein Nachtrag. Also Viktor Orbán, ungarischer Ministerpräsident, damals wohl auf Anregung von Bundeskanzler Scholz zum Kaffeetrinken gegangen. So wurde es in den Medien berichtet. Und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die du dann sozusagen mitsamt ihrer Kommission rechtlich in die Pflicht genommen hast. Du setzt dich ja auch für eine starke Zivilgesellschaft ein, als Rückgrat einer Demokratie. Du hast vorhin schon erwähnt, für welche Themen du stehst. Es geht um Bürgerinnen und Bürger, die sich eben jenseits von Markt und Staat für das Gemeinwohl einsetzen, das eben auch auf europäischer Ebene notwendig ist. Ein Schwerpunkt deiner Arbeit war und ist das europäische Vereinsrecht. Warum ist dir das so wichtig?
Na, das war mein Versprechen vor 5 Jahren, als ich angetreten bin. Auch hier bei uns in Pankow gab es Menschen, denen das wichtig war und wo wir diese Idee auch gemeinsam entwickelt haben. Ich habe gesagt, ich möchte gerne dass es möglich ist, in der EU nicht nur eine europäische Aktiengesellschaft zu gründen, als Rechtsform, sondern mal auch einen europäischen Verein. Also eine NGO, ja, wie es so schön auf Neudeutsch heißt, Nichtregierungsorganisation. Das ist bisher nicht möglich. Und seit 30 Jahren wird versucht, so etwas einzuführen. Aus meiner Sicht ist es notwendig, weil wenn wir tatsächlich über eine europäische Demokratie, europäische, ne, gesamteuropäische Demokratie sprechen, dann können wir nicht nur über Institutionen reden. Natürlich ist es wichtig, dass das Parlament, das sagen wir auch immer und da kämpfen wir drum, dass zum Beispiel das Europäische Parlament ein Initiativrecht bekommt, dass wir Gesetze initiieren können, dass wir gewissermaßen mehr demokratische Rechte als Institutionen bekommen. Aber das reicht natürlich nicht, wenn wir keine europäische Öffentlichkeit haben, keine Zivilgesellschaft, die sich europäisch versteht. Und das kann und muss man unterstützen, zum Beispiel durch so ein Angebot. Und das ist ein Angebot, das Menschen, die zum Beispiel hier in Brandenburg, ich bin ja auch für Brandenburg zuständig, im Grenzgebiet zwischen Polen und Deutschland, wenn ein paar Polen und ein paar Deutsche einen Verein gründen wollen, bisher müssen sie sich entscheiden, soll das ein deutscher Verein werden, soll das ein polnischer Verein sein? Und ich habe ein Gesetz erfunden gewissermaßen, ja, ich habe ja geschrieben den ersten Draft, den ersten Entwurf, wo es möglich ist, einen europäischen Verein zu gründen. Ein Verein, der zum Beispiel sich nicht immer selbst abschaffen muss, wenn es notwendig ist, in ein anderes europäisches Land umzuziehen. Das haben wir zum Beispiel in Ungarn, wo viele NGOs, viele Vereine so unter Druck gesetzt worden sind von dem besagten Orban, dass sie weg mussten. Und was passierte dann? Sie mussten sich erstmal quasi selbst abschaffen, abwickeln und dann zum Beispiel in Berlin neu gründen als deutschen Verein. Und ich möchte diese Mobilität ermöglichen, dass Vereine, wenn sie einmal als europäische Vereine gegründet sind, dann existieren sie, egal wohin sie ziehen müssen oder wollen, dass sie eben sich auch europäisch verstehen und dass sie ein bisschen mehr europäisch geschützt sind und nicht auf sozusagen vom Gnaden der lokalen Autoritären immer abhängig sind. Das ist ein langer Weg, das hört sich auch vielleicht ein bisschen trocken an. Ich kenne das, also manchmal erzähle ich das und dann sehe ich, wie die Leute dann irgendwie einschlafen. Klar, das ist wie so oft eher so eine Juristensystematik, ja, also irgendwie Juristenbegriffe. Aber das hat unmittelbare Auswirkungen, weil das bedeutet, dass wir, wenn dieses Gesetz auch dann angenommen wird durch Mitgliedstaaten, weil vom Parlament ist das jetzt angenommen, nach 5 Jahren langer Arbeit, dass Menschen sich zusammentun können und dann sind sie eben europäische Organisationen, wahrhaftig und juristisch auch und von der Identität her europäisch. Sie müssen sich nicht festlegen, ob sie Deutsch, Französisch oder Spanisch sind. Und ich finde, das wäre doch toll.
Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Ich glaube, danke. Seit den 80er Jahren wird das versucht oder Ende der 80er Jahre. Und der Bericht, den du dem Parlament vorgelegt hast, der wird ja auch als der Lagodinski-Bericht kolportiert oder
da über den. Da werde ich immer rot, wenn ich sowas höre.
Ich sehe es jetzt schon, ja. Es passiert tatsächlich. Aber herzlichen Glückwunsch dafür. Schauen wir nochmal auf ein anderes Thema, ein nicht so erfreuliches Thema, auf eine andere Krise, die uns in der vergangenen Zeit und auch heute noch prägt, der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Wir haben das ja schon am Anfang angesprochen. Was bedeutet dieser Krieg für dich persönlich, der du in Astrachan aufgewachsen bist, einer Stadt rund 900 Kilometer östlich von der ukrainischen Grenze?
Ja, also natürlich würden alle erwarten, dass ich jetzt über irgendwie innere Kämpfe und innere Spannungen und schlaflose Nächte rede, weil ich in Russland aufgewachsen bin. Ich muss sagen, ich habe kein sentimentales Verhältnis zu meinem Herkunftsland. Ich war 17, wie Holger gesagt hat, als ich Russland verlassen habe und damals ein Großteil meiner Jugend und meine Kindheit verbrachte ich eigentlich in der Sowjetunion. Das war gar nicht Russland. Ja, also ich habe mich damals als sowjetischer Bürger selbst verstanden. Aber ich muss sagen, wenn ich in einem Luftschutzbunker in Kiew sitze, und das ist in der Tat passiert, als ich Ukraine besucht habe mit meinem Mitarbeiter, und dann lese, dass Raketen aus Russland in Richtung Kiew aus Astrachan abgeschossen werden, also aus meiner Heimatstadt, auf meinen Kopf quasi. Das tut natürlich was mit dir. Ne? Also das sind natürlich, das sind wirklich unwirkliche, surreale Erlebnisse. Ja? Genauso wie wenn du nicht Ukrainisch sprechen kannst und eigentlich entweder Englisch oder Russisch sprechen musst. Und du weißt ganz genau, in Kiew, die meisten Leute sind russischsprachig gewesen. Aber du weißt auch, eigentlich, wenn du sie auf Russisch ansprichst, sprichst du in der Sprache derjenigen, die sie vernichten gerade. Und manche sagen dann, es ist ja überhaupt kein Problem, sagen sie, ne? Wir können auch Russisch reden. Aber für manche ist das ein Problem und du weißt gar nicht, woran du bist. Und das sind die Erlebnisse, die zeigen, wie komplex das alles ist auf einer Seite und auf der anderen Seite, wie klar und deutlich ist, was schwarz und weiß ist. Also es gibt keine Ambivalenz bezüglich dieses Krieges für mich. Es gibt einen Aggressor, es gibt ein verbrecherisches Regime in Russland, es gibt eine Bevölkerung, wo eine kleine Minderheit auch gegen dieses Regime kämpft. Und wir haben es ja gesehen mit Alexei, mit dem ich auch befreundet war, Alexei Nawalny. Manche sind auch bereit, dafür zu sterben, für den Frieden, für den Stopp dieser Aggression und auch für Demokratie in Russland. Aber es gibt eben einen großen Bevölkerungsanteil, die Mehrheit, die das mitmachen. Ja, und wo ich dann mich natürlich frage, was würde ich tun, wenn ich da geblieben wäre, wenn ich nicht nach Deutschland in die Demokratie geflohen wäre, ja, umgezogen wäre. Das sind alles natürlich Gedanken, die im Kopf schwirren. Und das sind Gedanken über Menschen, über Freiheit, über den Wert der Freiheit und über den Wert unserer Demokratie.
Was hattest du denn für einen Gedanken, als du vom Tod von Alexei Nawalny erfahren hast?
Ich war bei einer Münchner Sicherheitskonferenz und ich wurde total unvermittelt von Journalisten der Deutschen Welle mitten im Gespräch gefragt, wie ich dazu stehe, was ich dazu zu sagen habe. Ich dachte, ich habe mich verhört. Ich dachte, das ist ein Fehler. Es ist auch nicht so, dass ich überrascht war. Wir wussten alle und ich habe deswegen mich auch sehr aktiv dafür eingesetzt, dass Alexei Nawalny ausgetauscht wird. Auch unter Beteiligung der deutschen Bundesregierung, das war immer schon meine Position, dass es für uns auch in unserem Interesse ist, dass Alexei Nawalny überlebt. Aber trotzdem natürlich, wenn du mit dieser Nachricht konfrontiert bist und du ihn kennst, also ich ihn kenne, und mit Julia, mit seiner Frau in ein paar Stunden verabredet warst, natürlich ist das auch persönlich, aber es ist auch ein Moment, wo hoffentlich für ein paar Menschen mehr die Masken gefallen sind und diese Faszination für Putin, die immer noch in unserer Gesellschaft vorhanden ist, oder die Toleranz gegenüber diesem Putin-Regime, hoffentlich bei ein paar Menschen mehr doch ins Wanken gekommen ist und dass sie sich nochmal hinterfragen.
Russlands Präsident Putin ist auch das Stichwort. In deiner Arbeit hast du dich für ein Sondertribunal gegen Putin eingesetzt. Das war auch in jüngster Zeit wieder häufiger in den Medien. Was ist das für ein Tribunal und was hat es denn realistischerweise für eine Chance? Was kann es bewirken?
Das ist in der Tat so, dass ich gerade als Mitglied und Vize-Vorsitzender im Rechtsausschuss des Parlaments und auch als Jurist habe ich die Ideen der Ukrainerinnen und Ukrainer sehr offen und sehr freundlich wahrgenommen. Sie sagen, es gibt natürlich den Internationalen Strafgerichtshof. Wir haben ja auch gesehen, das ist der Gerichtshof, bei dem es zum Beispiel einen Haftbefehl gegenüber Putin und der Beauftragten für Kinderrechte von Russland erlassen worden ist wegen der Entführung der ukrainischen Kinder. Das ist ein Kriegsverbrechen. Aber der Aggressionskrieg ist nicht gedeckt zwischen Ukraine und Russland, zumindest von diesem Gericht. Und deswegen ist es notwendig, um zum Beispiel Putin, aber auch den Außenminister Lavrov oder den Premierminister des Landes zur Verantwortung zu ziehen, nicht nur nicht so sehr für die Kriegsverbrechen, sondern für den Entschluss, überhaupt ein Nachbarland zu überfallen auf diese Art und Weise. Dafür braucht man eben eine Art Sondertribunal. Und das habe ich damals im Europäischen Parlament eben auch durchgesetzt und dafür lobbyiert, dass wir dieses Thema offensiv angehen und auch unterstützen. Man muss auch dazu sagen, das wird natürlich nicht das Europäische Parlament sein, das dieses Tribunal gründen kann. Das muss in der internationalen Gemeinschaft passieren. Aber die Tatsache, dass wir uns dafür ausgesprochen haben, macht diese Perspektive realistischer.
Ja, wenn man heute als Grüne am Wahlstand steht, da kommen in den Gesprächen immer wieder der Wunsch auf nach einem schnellen Frieden, nach einem Ende des Sterbens. Und es wird die Frage gestellt, ist es denn richtig, die Ukraine weiterhin mit militärischer Ausrüstung zu unterstützen? Verlängern wir nicht damit den Krieg und das Leiden, ist dann immer auch die Frage und auch der verständliche Wunsch, der dahinter steht. Wie reagierst du in solchen Gesprächen?
Ich finde es erstens absolut wichtig, dass wir diese Fragen und diesen Wunsch ernst nehmen. Ich möchte gar nicht darüber Witze machen oder das belächeln oder das oder Menschen unterstellen, dass sie irgendwie Putin-Versteher oder Versteherinnen sind. Ich versuche, ins Gespräch mit denen zu kommen. Ich glaube, bei vielen, die eben diese Position vertreten, die denken gar nicht daran, was passiert auf besetzten Gebieten. Was passiert, wenn Russland weiterhin Ukraine besetzt und in die Knie zwingt? Es geht ja nicht nur um Land, es geht nicht ums Territorium, es geht nicht nur um zerstörte Gebäude und zerstörte Städte, es geht um zerstörte Menschenleben und auch zerstörte Menschenwürde. Wir wissen doch, was in Bucha passiert ist, was in Irpin passiert ist. Und diejenigen, die dem auch folgen, wie ich, die auch vielleicht auf Russisch Medien unmittelbar lesen können, wir wissen, was in Städten wie Mariupol passiert, auf den besetzten Gebieten passiert. Da gibt's eine sehr harte Unterdrückung der Freiheiten und der Bürgerrechte der Menschen, die dort geblieben sind. Viele sind verschwunden, viele werden gefoltert. Also es gibt sozusagen einen Rattenschwanz an Folgen, wenn wir Ukraine nicht unterstützen würden. Abgesehen davon, dass jedes Land und jede Nation eigentlich ein Anrecht darauf hat, frei zu leben und selbst darüber zu entscheiden, in was für ein Land sie leben möchten. Also solche Diskussionen sind, glaube ich, wichtig. Und Argumente, wie ich die häufig gehört habe, so nach dem Motto, naja, manche Sachen muss man über sich ergehen lassen, das sind dann so die roten Linien, wo dann, glaube ich, einfach das Gespräch nicht mehr möglich ist, weil ich glaube nicht, dass jemand Sachen über sich ergehen lassen muss. Das ist nicht das Modell des Zusammenlebens und der Menschenwürde, die wir vertreten und für die wir einstehen.
Ich würde da gerne nochmal nachhaken, weil ich glaube, das wichtig ist, in diesen Gesprächen, die man am Wahlkampf spürt, wenn man sagt, wir wissen doch, was in Bucha passiert, wir wissen doch, was in den besetzten Gebieten passiert. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen mehr darüber erzählen, was du aus deiner Arbeit im Europäischen Parlament, der du ja das ganz nah auch verfolgst, was du weißt, was in den besetzten Gebieten dort passiert.
Naja, wir sehen natürlich, dass in den ersten Monaten der Besatzung sehr viel Plünderung, aber auch Gewalt, Vergewaltigung, die sogenannte Filtration, wie das so schön heißt oder unschön heißt. Das sind praktisch Filtrationslager, die gebaut werden, wo ukrainische Bevölkerung ausfiltriert wird, also de facto selektiert wird, wo auch jemand, der oder die auf ihrem Handy eine ukrainische Flagge hat, als ukrainische Faschisten oder U-Boote des ukrainischen Regimes betrachtet werden und dann dementsprechend entweder getötet oder verhaftet werden. und nur diejenigen, die sich dann entweder verstellen oder gar nicht verdächtig vorkommen, die überleben dann halt diese Lager. Und natürlich haben wir gesehen, sexualisierte Gewalt, Folter. Im Donetsker Gebiet gibt es ja seit 2014 in Donetsk, in der Stadt, Folterkeller. Ich kenne auch Leute, die diese Keller überlebt haben. Manche haben Bücher darüber geschrieben mit einem Schriftsteller, einem ehemalig russischsprachigen Journalisten, der da gefoltert wurde, monatelang. Habe ich auch gesprochen. Sie werden jeden Tag gefoltert. Ich habe ihn gefragt, was bedeutet das für dich? Wie hast du es überlebt? Und er meinte, irgendwann stellst du dich einfach darauf ein, dass jeden Tag du gefoltert und geschlagen wirst. Und wenn du dich nicht darauf einstellst, dann überlebst du es nicht. Aber seitdem schreibt er nicht mehr und spricht er nicht mehr Russisch, sondern nur Ukrainisch. Also alles hat seine Gründe. Dieser Freiheitskampf hat seine Gründe, dieser Widerstand hat seine Gründe. Ukrainerinnen und Ukrainer kämpfen nicht einfach so, sondern weil sie ganz genau wissen, was ihnen blüht, wenn Putin gewinnt.
Jetzt stehst du wieder im Wahlkampf. Du kandidierst noch einmal fürs Europaparlament. Das ist auch mit der Grund für diesen Podcast. Der Bündnisgrüne Bundesparteitag hat dich auf Platz 2 der Europaliste aufgestellt. Das heißt, es ist auch sehr wahrscheinlich, dass du wieder ins Europaparlament einziehst. Aber wenn wir mal zurückgucken, 2019 war eine ganz andere Zeit. Da herrschte Hoffnung, auch bei uns im Kreisverband war es eine richtige Aufbruchstimmung, würde ich sagen. Und Anfang 2019 hatte Fridays for Future Deutschland erobert und bei den Europawahlen holten die Bündnisgrünen bundesweit sensationelle 20,5%. In Berlin knapp 28 und hier in Pankow sogar 31%. Also heute erleben wir Bündnisgrüne einen erheblichen Gegenwind, eine ganz andere Stimmung. Was motiviert dich, trotzdem weiterzumachen?
Ich habe das schon in meiner Bewerbungsrede bei der Bundesdelegiertenkonferenz, also beim Parteitag, gesagt. Ich glaube, viele denken, dass wir irgendwelche Ideologen sind oder dass uns um bestimmte Ideen geht. Ich glaube, uns geht es und so kenne ich diese Partei. Ja, ich bin ja schon in einem fortgeschrittenen Alter, Erwachsenenalter Mitglied bei den Grünen geworden. Und ich kenne die Partei so. Es geht um Menschen. Es geht um Menschen. Es geht um Menschenrechte, um Menschen in der Ukraine. Es geht um Menschen hier. Es geht um Menschen, die unterdrückt werden, die unsere Hilfe brauchen oder Menschen, die vielleicht im Alltag mit Armut kämpfen. Es geht um Menschen, die irgendwann leben werden, die noch nicht geboren sind, denen wir aber einen Planeten überlassen wollen, was eben nicht 30 Grad heißer ist als heute. Und das ist meine Motivation. Deswegen finde ich, dass diese 5 Jahre sich auch für mich absolut gelohnt haben, für mich persönlich, für meine Motivation, weil wir Menschen aus der Türkei verteidigt haben gegen Unterdrückung, weil wir Menschen aus Russland geholt haben nach Deutschland, damit sie nicht in Gefängnissen unterdrückt, gefoltert und sterben müssen, damit wir Menschen in der Ukraine helfen und Menschen in Deutschland helfen und ihren Kindern Hoffnung geben. Und ich glaube, so einfach geben wir nicht auf. Es geht auch um unsere Demokratie. Und das wäre der absolut falsche Zeitpunkt, sich aus der Politik zu ziehen. Es gibt einfach zu viel Verantwortung, die wir tragen.
Am 9. Juni sind Wahlen, Europawahlen wieder. Und zum ersten Mal ist das Wahlalter gesenkt auf 16 Jahre. Und die Wahlbeteiligung bei den Europawahlen ist ja in der Regel eher niedriger als oder deutlich niedriger als beispielsweise hier in Deutschland bei den Bundestagswahlen. Was sagst du den jungen und vielleicht auch den älteren Menschen? Was sind die Themen, die die nächste Wahlperiode des Europäischen Parlaments prägen werden? Was für einen Unterschied macht es dabei, ob wir eine starke grüne Fraktion im Parlament haben? Kurzum, warum ist es wichtig, grün zu wählen?
Die Grünen sind ja nicht die stärkste Fraktion im Europäischen Parlament, aber ich glaube, wir gehören zu den aktiveren Teilen des Europäischen Parlaments, zu den aktiveren Mitgliedern. Und wir sind es gewohnt, Druck zu machen und auch große Mehrheiten zu bilden für Themen, die für junge Leute wichtig sind. Und das ist natürlich das Klimathema. Ja, heutzutage ist das jetzt ein bisschen im Hintergrund, aber gerade für junge Menschen wird es absolut relevant sein. Und wir haben in diesen 5 Jahren auch mit grüner Unterstützung da ganz viele Fortschritte gemacht. Ich muss sagen, dass ich eben im Green Deal von dieser Kommissionspräsidentin, aber auch vom Parlament, das ist ja ein gemeinsames Projekt, als einen ganz großen Fortschritt betrachte. Und es wird darum gehen, wie können wir die Errungenschaften vom Green Deal, vom Grünen Deal in der neuen Legislaturperiode retten und auch so übersetzen, dass wir den Standort Europa auch wirtschaftlich verteidigen und weiterentwickeln können. Also das ist ein Thema für die junge Generation. Freiheit ist ein Thema für die junge Generation und natürlich auch Europa. Denn für die jungen Leute, also wenn ich mit ihnen rede, das ist doch ganz selbstverständlich, sich in Europa zu bewegen, durch Europa zu reisen, überall zu studieren, wo sie studieren möchten. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Das ist eine Errungenschaft und die muss auch verteidigt werden. Und gerade deswegen sollten wir als Grüne hier gestärkt werden, denn wir sind immer die Stimme, die eigentlich, wenn es darauf ankommt, immer ein Tick europäischer sind als die anderen. Ich will nicht die anderen schlecht reden, aber für uns ist das eben ein Teil unserer DNA.
Sergei, nochmal nachgefragt, du hast den Green Deal erwähnt, vielleicht kannst du das nochmal kurz erläutern.
Ein Green Deal ist ein Paket von verschiedenen Maßnahmen, Gesetzen, die dieses Parlament mit dieser Kommission gemeinsam in den vergangenen 5 Jahren durchgebracht haben. Es geht um Ziele, um Reduktion von CO2-Emissionen, um die Umstellung der Industrie auf diese Ziele, um den Ausstieg aus Verbrenner-Auto-Industrie möglichst schnell das zu schaffen. Es geht aber auch darum, wie können wir zum Beispiel die Kosten, die dadurch entstehen, ja, die Belastung, die dadurch entsteht, auch sozial abfedern. Also zum Beispiel durch sogenannte Just Transition Fund, also eine Art Geldbudget, was für die Regionen, die davon besonders betroffen sind, zum Beispiel durch Ausstieg aus der Kohleindustrie und so weiter, dass wir hier eine finanzielle Unterstützung für Menschen vor Ort auch leisten können. Also es ist wirklich ein Maßnahmenbündel, ein Maßnahmenpaket, was in eine Vergrünung unserer Wirtschaft und unserer Lebensweise investiert, ohne dass wir dadurch eben unsere Industrie schwächen. Und diese Balance war sehr wichtig und ich finde, es ist wichtig auch, dass wir das über diese Legislatur hinüber retten, weil die Umsetzung, die kommt erst und wir müssen dafür Sorge tragen, dass diese Umsetzung eben auch stattfindet. Sonst sind wir bei der Klimapolitik wirklich nicht so gut aufgestellt.
Wir hatten angefangen mit den jungen Leuten, die zum ersten Mal wählen können mit 16. Jetzt hast du dich ja ganz stark auch eingesetzt für Freiheit im digitalen Raum und dich mit dem Thema künstliche Intelligenz auseinandergesetzt und da auch eine wichtige Rolle gespielt. Deswegen würde ich dich auch nochmal bitten, vielleicht kannst du da ein bisschen erzählen, was für eine Pionierrolle die Europäische Union bzw. das Europäische Parlament da auch eingenommen hat.
Ja, das ist eine zweite Dimension in diesen 5 Jahren. Es ging nicht nur um Green Deal, sondern auch darum, wie können wir unsere Digitalpolitik und Regulierung der Digitalwirtschaft stärken, aber eben auch so aufstellen, dass diese Regulierung nachhaltig ist und auch innovationsfreundlich ist. Also das ist, finde ich, immer wichtig, dass beides zusammengedacht wird. Freiheit im digitalen Raum bedeutet aber für mich persönlich auch Datenschutz. Denn kein Mensch ist frei, wenn er nicht mal weiß, was mit seinen personenbezogenen Daten gemacht wird. Deswegen war ich eben Berichterstatter, also sozusagen der führende Verhandler bei solchen Gesetzen wie Data Act, also Datengesetz. Ein Gesetz, was darüber bestimmt, wie können die Unternehmen zum Beispiel durch Internet der Dinge die Daten, die sie über uns und unser Verhalten sammeln, wie können sie diese Daten einerseits wirtschaftlich nutzen und andererseits wir aber dafür Sorge tragen, dass das nicht bedeutet, dass wir gläserne Verbraucher werden. Ja, dass jeder weiß, wie viel Mal ich meinen Kühlschrank aufgemacht habe und was ich da rausgeholt habe, sondern dass diese Daten auf eine gute, nachhaltige Art und Weise zum Beispiel anonymisiert werden. Und dann können die Unternehmen diese Daten nutzen, denn wir brauchen Daten in der heutigen Wirtschaft. Das ist ein blöder Spruch, aber das wird gesagt, das Öl des 21. Jahrhunderts. Ja, das ist eine Ressource des 21. Jahrhunderts. Aber diese Ressource muss eben menschenwürdig, ja, und grundrechtsbewusst eingesetzt werden. Und dafür trage ich und tragen wir als Grüne Sorge. Im KI-Bereich ist es ähnlich. Das waren harte und sehr lange Verhandlungen, aber uns ist am Ende dieser Verhandlungen vieles gelungen, einiges misslungen. Zum Beispiel waren wir für ein viel strengeres Verbot der biometrischen Gesichtserfassung in öffentlichen Räumen. Das war auch die Position des Europäischen Parlaments. Das haben wir durchgekämpft. Leider kann man das aber nicht, wenn du gegenüber 27 Innenministerien sitzt, also den Innenministern der Mitgliedstaaten, dann kannst du halt nicht hundertprozentig diese sehr freiheitskategorische Linie durchboxen. Aber wir haben da trotzdem noch hohe Hürden eingebaut. Und vor allem an anderen Stellen gibt es eben gute Regulierung, zum Beispiel der generativen KI, also ChatGPT und anderen. Dieser sehr mächtige Modelle, Sprachmodelle, die werden so genannt. Also diese neue, innovative Art, mit KI umzugehen. Hier haben wir klare Anforderungen reingebracht, dass Menschenrechte, Grundrechte beachtet werden, dass bestimmte Praktiken nicht erlaubt sind, zum Beispiel Emotionserkennung automatische durch KI am Arbeitsplatz oder im Ausbildungsbereich nicht erlaubt wird. Also das ist auch zum Beispiel verboten durch meinen persönlichen Einsatz. Wir haben Anforderungen reingebracht, dass bei der Entwicklung von KI-Vorrichtungen von Anfang an eingebaut werden sollen, bei bestimmten mächtigen Modellen, die Ressourcenverbrauch aufnehmen und dass die Kommission auch Umweltstandards hier entwickelt. Das ist etwas, was die Kommission am Anfang gar nichts wollten. Die wollten mit Umwelt- und Ressourcenfragen da gar nichts drin haben. Das kam nur durch uns, durch die Grünen und durch mich und mein Team in den Verhandlungen in diesen Gesetzestext. Und wenn wir hören, was Datenverarbeitung an Umweltschäden und am Ressourcenverbrauch bedeutet, dann sind das Themen, die absolut relevant sind. Sie wären aber nicht drin gewesen, wenn wir eben nicht mit angepackt hätten in diesen Verhandlungen. Das sind nur so ein paar Beispiele, die zeigen, wie wichtig es ist, dass die Grünen halt vielleicht auch gestärkt mit am Tisch sitzen, auch in der Zukunft. Denn wir werden solche Sachen noch viel mehr in der Zukunft haben und regulieren oder auch fördern müssen. Also insofern, diese Herausforderung bleibt uns noch erhalten und wir müssen da weiterhin sehr aufmerksam das mitverfolgen.
Sergej, du kennst Ein Pott Grünes, warst hier schon mehrfach zu Gast, also kennst du auch unsere Qual der Satzvervollständigung.
Oh Gott, ich hasse diese Satzvervollständigung, ja.
Trotzdem kommst du nicht drum rum. Wir machen es dir hoffentlich einfacher.
Panko-Style in drei Wörtern übersetzt heißt für mich?
Freiheitlich, cool und tolerant.
Wenn ich einen europäischen Verein gründen würde, wäre es ein Verein für
Menschen. Es soll kein Verein sein, der für irgendetwas Abstraktes steht, sondern Menschen nützt.
Amazon, Apple und Facebook sind in der Europäischen Union
Wettbewerber, denen gegenüber wir digitale Wirtschaft made in Europe stärken sollen.
Das Ergebnis der Kommunalwahlen in der Türkei zeigt,
dass Türkei noch nicht verloren ist.
Wenn ich an Großbritannien und den Brexit denke, dann
weine ich.
Der Wahlkampftermin, auf den ich mich am meisten freue, ist
die Plakatierung in Pankow.
Nicht dein Ernst.
Doch, dann sehe ich die ganzen Leute und es ist eigentlich war das cool vor 5 Jahren.
Ja, diesmal ist ja auch im Sommer.
Das
ja.
ist die perfekte Überleitung, denn tatsächlich ist bald hier in Pankow und Berlin Plakatierstart und zwar am 20.04. Und das Plakatieren ist tatsächlich eine freudvolle und vergnügliche gemeinschaftliche Angelegenheit, insbesondere jetzt im Frühling. Und wenn du Lust hast, uns zu unterstützen, dann gibt es zum Beispiel den Plakatierstart, aber auch viele andere Möglichkeiten. Den Kneipenwahlkampf zum Beispiel mit Kim Kohlmeier, unserem Vorstandsmitglied und der Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft Europa. Und du findest alle möglichen Termine bei uns auf der Webseite grüne-panko.de. Für alle EU-Staatsangehörige, die keinen deutschen Pass haben, haben wir eine besondere Veranstaltung. Am 30.04. zum Beispiel findet unser Helpdesk statt, wo wir eine, ja, letztendlich eine Sprechstunde für EU-Bürgerinnen haben und sie darin beraten, wie sie in das Wählerverzeichnis kommen.
Und wenn ihr Sergej einmal persönlich kennenlernen wollt, dann geht das sehr gut zum Beispiel am Donnerstag, dem 18. April um 20 Uhr. Da habt ihr die Gelegenheit beim Stadtteilgruppentreff Prenzlauer Berg Südost. Ja, und wir hatten jetzt zum wiederholten Mal die Freude, dich persönlich hier kennenzulernen. Wieder ein Stückchen näher. Danke, Sergej, dass du hier uns Rede und Antwort gestanden hast. Und danke. Toi, toi, toi im Wahlkampf.
Ja, das macht immer wieder Spaß. Und ich freue mich. Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit, jetzt intensive Zeit mit allen Mitgliedern und auch Sympathisantinnen und Sympathisanten, die vielleicht auch nicht Mitglieder sind.
Bei Fragen und Anregungen könnt ihr uns natürlich auch immer gerne schreiben. Die Adresse ist podcast@grüne-panko.de. Und wenn ihr uns zum Beispiel über Spotify hört, könnt ihr uns übrigens auch bewerten, wenn ihr mögt. Gebt uns ein paar Sternchen, wir freuen uns. Ciao.
Tschüss.
Und bis bald.